der Fußballtraining Podcast. Das Kabinengespräch mit Trainern aus allen Leistungs- und Altersklassen.
So, eine neue Folge Kabinengespräch. Ich bin Jan, Redakteur der Fußballtraining, und wir haben einen neuen Gast. Wer bist du?
Hey.
Blöder Anfang, ne? Also
direkt durch die Tür gelaufen. Ja, genau. Also erstmal, wir sitzen ja noch nicht in der Kabine, aber yeah. Ich denke, das läuft auch hier gut. Yeah. Der Tobias Nubemeyer, bin jetzt seit 15 Jahren Trainer und habe aktuell die Möglichkeit, die U19 in Hoffenheim zu trainieren. Und bin jetzt im Rahmen des Beitrags total dankbar, dass ich mit euch reden kann und dass ihr auch den Training sehen konntet. Euch einfach mal ein Bild machen konntet, wie wir das Ganze aufziehen bei uns, wie wir ein Team bilden, wie wir trainieren, wie wir die Leidenschaft rüberbringen wollen für den Sport, für den Fußball, auch dann jedes Spiel, jedes Training.
Ja, du sprichst an, wir haben uns gerade dein Training angeguckt, sehr, sehr interessant. Ne? Wir werden auch im Beitrag natürlich da tiefer drauf eingehen. Wie fühlst du dich denn nach so einer Einheit? Was sind so die Gedanken, die jetzt durch deinen Kopf schwirren?
Die Gedanken sind natürlich viel auch individueller Natur, weil ich die individuellen Themen der Spieler kenne. Ich überlege, okay, schafft der Spieler es am Samstag so umzusetzen, wie ich es mir wünsche? Welche Verhaltensweisen hat er heute gezeigt, die dafür sprechen, welche nicht? Und gleichzeitig aber auch so Gedanken, okay, wo stand die Gruppe jetzt von der Energie? Hat sie eine gute Vorbereitung gehabt? Was brauchen wir jetzt? Heute Nachmittag haben wir nochmal ein individuelles Training. Was brauchen wir da für einen Input? Da haben wir jetzt bewusst nochmal gewählt, dass wir in Zockercourt gehen, nochmal so 3 gegen 3, 4 gegen 4 spielen. Einfach nochmal, um diese Körperlichkeit, diese Kicker-Mentalität rauszukitzeln. Auch nochmal vor dem Derby jetzt am Samstag gegen Stuttgart, wo es um Duelle geht, um 50-50-Momente, und wollen darüber das Spiel auf unsere Seite ziehen. Und das sind so Kleinigkeiten, worauf ich achte, auf die Körpersprache von dem einen oder anderen, und probiere das auch möglichst früh in meinem Training zu adressieren, wenn ich damit nicht zufrieden bin, damit der Spieler auch die Chance hat, dann in den 90 bis 120 Minuten Training dann auch die Körpersprache zu verändern und auch eine andere Haltung zum Training zu finden.
Du sprichst die Energie an. Wie war denn die Energie heute auf dem Platz?
Die Energie der Mannschaft dieses Jahr ist, wir sind noch dabei, sie zu finden, muss man ehrlich so sagen. Wir sind schon immer, wenn positive Dinge passieren, ist die Mannschaft auch sehr positiv. Das auf jeden Fall. Was sie doch lernen darf, ist, mit Negativerlebnissen umzugehen und dann auch eine Reaktion zu zeigen, auch wenn man ein Gegentor fällt, wenn man eine Situation nicht so gut läuft, dann auch dagegen zu halten, Widerstandsfähigkeit zu zeigen. Dementsprechend ist die Energie, wenn man sie jetzt so aus dem Training nimmt, gut. Wo ich aber mal speziell drauf gucke, ist diese Momente, wenn Mentalität gezeigt wird. Und da merke ich, dass wir noch zu häufig wegbrechen. Wenn ein Tor fällt, dass dann noch ein zweites, drittes gegen uns fällt, in kleinen Spielformen zum Beispiel. Und das ist dann für mich ein Zeichen. Natürlich, die Stimmung ist gut, aber ist sie wirklich wettbewerbsfähig? So, und da sage ich einfach, da haben wir noch Platz zu wachsen in dieser Saison, haben noch ein paar Monate, Wochen vor uns und wollen einfach jetzt mit jedem Spiel, mit jedem Training da einfach wachsen, dass wir es schaffen, mit Negativerlebnissen umzugehen, weil das ist auch eine Energiefrage. Komme ich dann jetzt erst recht, oder ist es halt so ein, boah, ich verkrieche mich in meiner eigenen Nussschale so und weiß nicht, red mit keinem, und dieses jetzt erst recht, das ist eine Art und Weise, eine Mentalität, die braucht es eine Zeit lang, um die auch einer Mannschaft dann rauszuholen, weil die ist ja in jeder Mannschaft vorhanden, diese jetzt als Recht-Mentalität, in jedem Spieler auch, bin ich fest von überzeugt. Nur der eine oder andere versteckt sie halt ein bisschen mehr als der andere.
Ja, wir wollen ja auch heute über Leadership sprechen, und du bist natürlich der Trainer, der Leader dieser Gruppe, dem Staff, dem Team. Der Umgang mit Rückschlägen ist natürlich das Schwierigste. Wie willst du die Jungs da rausholen? Oder wie willst du das mit den Jungs begleiten, diese Situation?
Ich will sie da nicht rausholen, okay. sondern das ist schon etwas, was dann, als Trainer sage ich dir ganz ehrlich, in den großen Spielen, da hast du keine großen Einwirkungsmöglichkeit. Du musst, also ich gebe euch jetzt mal ein Beispiel, letztes Jahr beim DFB-Pokalfinale, da war dann nicht mehr keine Erreichbarkeit der Spieler da, und auch, ich glaube, so mehr Zuschauer da kommen, desto weniger kann man die Spieler erreichen. Natürlich kannst du als Trainer deinen Job tun, dass du mit deiner Körpersprache, mit deiner Entscheidungsfindung gut bist, gute Impulse von der Bank setzt, strategisch dir überlegst, was du was anpassen musst. Das sind alles Faktoren, aber du wirst nicht mehr so reincoachen können, wie vielleicht jetzt im normalen Nachwuchsligaspiel, wo du noch jeder dich hört, weil der Platz sind nur 150 bis 300 Leute da. Das heißt, in diesen Spielen ist es absolut wichtig, dass diese Mannschaft sich selber regulieren kann. Und da werde ich sie nicht rausholen können. Natürlich habe ich mal eine Halbzeitchance, einen Impuls zu setzen oder in der Verlängerung zum Beispiel in den kleinen Momenten oder in der Verletzungspause, aber diese Impulse des Lebens müssen aus der Mannschaft kommen, nach Gegentoren, nach Momenten, die vielleicht nicht so gut laufen, und dafür sich, dass wir die Mannschaft festigen, Spieler, die Ansätze haben davon, also die sich jetzt erst recht Mentalität haben, die zeigen, dass sie in gewissen Situationen sich nicht verstecken und vielleicht auch nur ganz kleine Ansätze davon haben, die müssen wir fördern. Das heißt, wenn wir solche Verhaltensweisen sehen, dann pushe ich die und sage, hey, das ist es, was wir sehen möchten. Und es kann auch sein, dass ein Spieler vielleicht 5-mal sagt, ey, du bist schuld, aber dann sagt er 1-mal jetzt erst recht und dann sage ich, okay, dann nehmen wir diesen 1-mal. Natürlich müssen wir über die 5-mal reden, weil Schuldzuweisungen sind immer kacke in solchen Momenten und dann auf andere mit dem Finger zeigen, ist nicht das, was wir wollen. Und trotzdem weiß ich aber, in dem Spieler schlummert auch die Kraft, miteinander zu können, weil das ist ja am Ende die Kraft, die den Spieler auch besser macht, weil er weiß ja, zumindest die aus dem letzten Jahr wissen das alle, der Teamerfolg führt auch zu individuellem Erfolg. Weil dadurch, dass du alles fürs Team gibst, automatisch das Team erfolgreich, du hast mehr Vorlagen, du hast mehr Tore, mehr Assists, mehr geile Momente und auf einmal trägt sich die Euphoriewelle durch. Und das ist das, was ich probiere, den Spielern zu vermitteln, ist dieses, okay, wenn ich anfange, alles fürs Team zu tun, mich 100% reinzuhauen, den positiven Faktor zu sehen, immer wieder Gas zu geben, dann wird automatisch, der Payback ist riesig. Riesig, weil wenn du dich selbst dann nicht so wichtig nimmst, sagst du aber, ich gebe mein letztes Hemd für die Truppe, dann ist der Payback am Ende wirklich meistens ein Profivertrag, wenn nicht sogar noch mehr oder je nachdem, was der Spieler dann auch für ihn ansteht.
Warum ist dieses Denken denn nicht vorhanden?
Ich glaube einfach, die Gefangenheit im eigenen Ego, das ist übrigens bei uns Trainern, bei mir genauso wie bei Spielern, dann denkst du über schnelle Gratifikationen, da ist ja die neue Generation mit Facebook und Instagram und so weiter, ich bin da gar nicht, deswegen ich probiere diese Sachen auszuschließen für mich, diese schnellen Gratifikationen, ich will da gar nicht in diese Habits reinkommen, aber es ist ja so, dass du dadurch diese Like-Systems halt dazu animiert wirst, schnell sowas spüren zu wollen und in diese quasi dieses über einen längeren Zeitraum widerstandsfähig zu sein, wird nicht mehr direkt belohnt bei Instagram, weil man halt länger vielleicht mal nicht im Kader war oder sich randienen muss und dann erstmal kleinere Jobs übernimmt in der Mannschaft, um dann einen großen Job zu bekommen. Das ist ja beim Trainerteam ähnlich wie dann auch bei dem Spielerteam so. Und das ist, glaube ich, etwas, wo, wenn solche Sachen reinspielen, dass auf einmal Instagram oder schnelle Beraterverträge oder auch, es gibt, glaube ich, richtig gute Berater, das möchte ich damit nicht sagen, sondern ich möchte damit sagen, dass diese
externen Einflüsse.
Ja, genau. Wenn die dann zu groß werden, dann ist es wie ein Nebel beim Spieler. Und der wird ihn immer wieder infiltrieren. Und dann kommt er nicht zu seinem Herzen. Weil sein Herz sagt ihm, eigentlich, ich spiele Fußball, weil ich will den Ball abspielen. Das macht mir Spaß, weil ich kriege ihn wieder. So wie ich das Vertrauen habe in den Mitspieler. Und ich spiele Fußball, weil ich will für den anderen laufen. Weil am Ende fühlt es sich geil an, wenn wir alles auf den Platz gelassen haben, voll verschwitzt in der Dusche sind und 3-0 gewonnen haben, doof gesagt. Und dann irgendwann, keine Ahnung, trinkst du noch ein Kaltgetränk zusammen, wie auch immer, was für eine Teamkultur da ist. Aber dieses, da funkt viel dazwischen. Das ist in jedem Spieler, jedem Trainer veranlagt, diese Gabe, dieses alles fürs Team zu geben, sich aufzuopfern, das letzte Hemd zu geben, ist bei jedem veranlagt, das sehe ich auch. Bei jedem Spieler, bei jedem Trainer ist dieser Funken da. Nur bei dem anderen ist es halt ein bisschen verschüttet, weil halt zu viele externe Faktoren wie so ein Nebel vorm Kopf und dann kann das Herz halt nicht frei spielen, wenn halt die ganze Zeit im Kopf irgendwas nachgedacht wird und überlegt wird, was ist der nächste Schritt und so. Ja, aktuell gibt es keinen nächsten Schritt, es gibt nur den letzten Schritt und das ist der im Spiel.
Du hast das Ego angesprochen, auch als Trainer. Mhm. Wie versuchst du denn, diesem Ego sozusagen nicht zu entkommen, aber es ja zu regulieren?
Entkommen gibt es nicht. Also da sind wir alle nicht von gefreit. Es ist einfach etwas, was mit einspielt. Und was ich für mich gelernt habe über die Jahre ist, es gibt dieses Beispiel so manchmal, dann denkst du als Trainer, jetzt brauche ich die Zündidee. So, jetzt, wenn ich jetzt die Taktik ein bisschen umändere, dann gewinnen wir. So, ich habe mich halt davon verabschiedet. Also ich glaube nicht, dass ich die Zündidee ständig haben werde. Und ich glaube auch nicht, wenn ich jetzt die Taktik 3-mal auf links drehe oder auf rechts, dass wir auf einmal gewinnen werden, sondern dieses ich habe sowohl den Druck von mir runtergenommen, dass ich irgendwie für alles verantwortlich bin und gleichzeitig aber auch dieses, wie soll ich das sagen, auch dieses, wenn wir gewinnen, bin ich dran für verantwortlich, wenn wir verlieren auch so, sondern einfach diesen Weg zu sehen. Und das heißt, auf diesem Weg, natürlich ist wichtig in meiner Funktion, dass ich Feedback gebe, dass ich meine Rolle ausübe, weil die ist ganz klar auch Präsenz zu zeigen. Wenn ich nicht präsent bin, dann ist ja klar, dann probieren Leute die Rolle auszufüllen von mir und dann kann es wild werden, weil verschiedene Leute auf einmal, oh, wo ist denn der Cheftrainer und dann der macht was, auf einmal wird es wild. sondern was ich probiere, ist eigentlich so auf Level zu sein, dass die anderen dauerhaft ihre kompletten Freiheiten haben, sowohl das Trainerteam als auch die Spieler, dass sie voll in ihrer Kraft sind, dass sie maximal autonom sind. Sie wissen ganz genau, was sie mit mir absprechen müssen, aber für 80% der Dinge müssen sie eigentlich nicht mit mir absprechen, können sie eigentlich frei coachen, können sie frei in den Prinzipien, in den Werten arbeiten, die wir vertreten, die ich vertrete als Mensch und als, als Coach. Und dann dieses, es wird Momente geben, wo ich quasi rein muss und sagen muss, hey, stopp. Aber dann möglichst vorher zu klären, okay, was ist meine Motivation? Wenn meine Motivation ist, das Team zu stärken, weil vielleicht ein Spieler drüber schlägt oder zu aggressiv ist, weil er einen verletzt oder was auch immer, dann ist die Motivation immer die Balance des Teams. Das ist immer eine gute Motivation. Aber wenn es eine Motivation ist, wie zum Beispiel, ich hatte das im letzten Jahr, das war sehr gut, da habe ich mit dem Sportpsychologen gesprochen, hatte ich einen Fall, da war ein Spieler, den ich auf die Bank setzen musste, der sehr verdient war, den ich sehr mochte und der auch eigentlich für mich spielen sollte. Aber ich hatte nun mal keinen Platz mehr frei. Und dann war cool, weil dann war ich so im Gespräch mit dem Sportpsychologen und habe ihm halt so geschildert, dass meine Gefühle und so. Dann sagt er so, Tobi, ich fühle da ein bisschen Schuld. So, das fühlt sich irgendwie schuldig, dass du den nicht spielen lassen kannst. Ich sag so, ja, stimmt. So, ich fühl, ist wirklich so. Und dann sagt er so, ja, das ist kein guter Ratgeber, wenn du etwas deswegen machst. Sag ich, ja, stimmt. Damit ist die Entscheidung getroffen. Also ich werde nicht meiner Schuld nachgeben und jetzt einem Spieler nur deswegen Minuten geben, weil ich's, weil das vielleicht was da ist, von dem ich mich auch nicht freimachen kann. Aber durch die Bewusstseinsarbeit, durch das Austausch dann mit dem Jan Denecke, hatte ich dann einfach die Chance, überhaupt Bewusstsein über meine Gedanken zu erlangen. Hab dann gemerkt, wow, okay, ich möchte nicht aus einer Schuld heraus eine Entscheidung treffen. Und konnte dann wieder aus einem anderen Bewusstsein die Entscheidung treffen, weil die Entscheidung, die eh eigentlich klar war, war, den anderen spielen zu lassen. So, und,
warum war die klar?
Weil das Kollektiv vorher Trainerteam, Spielerteam eigentlich schon ganz klar dahin tendiert hatte. Und was heißt ganz klar, es war recht 60-40, würde ich sagen. Nicht ganz klar, aber es war eigentlich schon getroffen, so in die Richtung. Es war, aber es war schon ein bisschen uneins, okay, wer soll spielen? Und ich habe dann eigentlich gemerkt, okay, dem Kollektiv folgen. Dann habe ich mich halt erstmal dem ein bisschen gesträubt, habe gesagt, okay, nee, ich bleib bei meinen 40%, sagen wir mal, die es eher bei dem anderen Spieler sehen. Und dann habe ich halt durch, dass ich da Bewusstsein drüber bekommen habe, über meine Motive. Und da muss ich natürlich auch sehen, welche Motive haben die Co-Trainer, welche die Spieler und so. Wenn natürlich aus dem Motiv, ey, wir mögen den ganz gerne, so, das kann auch gar kein schlechtes Motiv sein, aber ich weiß nicht, ob es immer erfolgsverbringend ist, erfolgsversprechend ist. Das heißt, welche Motive haben die Spieler, haben die Trainer, um was zu sagen? Warum wollen sie den in der Aufstellung haben? Warum will ich den haben? Und natürlich, am Ende treffe ich die Entscheidung, aber eigentlich treffe ich sie auch nicht mehr, weil davor ist so viel Arbeit passiert. Wie gesagt, eigentlich hätte man jetzt sagen, der Sportpsychologe hat jetzt die Entscheidung getroffen. So, ja. Weißt du, wenn du es jetzt ganz doof simst. Ja. Aber natürlich am Ende gebe ich dann quasi so die Direktion vor. Aber wirklich in 90% der Fällen ist es immer eine Kollektiventscheidung, weil der Schwarm eh schon denkt, wir spielen so. Und dann ist es eigentlich irgendwann, wenn das Team wirklich eingespielt ist, so synchron, dass sowohl Spieler als auch Trainerteam das Gleiche denken. Und dann ist klar, Position geht auf, okay, wir spielen so taktisch, ja, wir spielen so. Und dann ist es gar keine, dann darf ich mich eigentlich zurücklehnen und sagen, hey, ich lasse euch machen. Und natürlich gibt es eine Situation, wenn man mal 2-3 Mal verliert, wo es darum geht, die richtigen Maßnahmen zu setzen. Und das sind natürlich Punkte, wo dann meine Fähigkeit wieder da ist, okay, wie weit müssen wir den Plan durchziehen, was müssen wir verändern, wo können wir schnell schrauben und so weiter. Aber ich hoffe, es ist rübergekommen, sag mir, wenn es nicht,
ja, doch.
Wie ich über diesen Entscheidungsprozess denke.
Jetzt hast du auch von Schwarmverhalten gesprochen und du bist jetzt, glaube ich, dein zweites Jahr bei der TSG. Du hast jetzt wieder eine neue Mannschaft, du hattest letztes Jahr eine neue Mannschaft. So ein Schwarmverhalten oder so ein synchrones Denken passiert ja nicht von alleine. Was hast du da für Strategien? Wie gehst du das an?
Ja, das haben wir dieses Jahr sehr gut gesehen, dass es nicht von alleine geht. Also wir lagen auf einmal 3-0 in Heidenheim zurück. Gegen Freiburg lagen wir 2-0 vorne und innerhalb von ein paar Minuten auf einmal stand es 2-2 und wir hatten eine rote Karte so. Dementsprechend 100%. Also wenn wir jetzt einfach mit der Truppe vom letzten Jahr weitergespielt hatten, da hatten wir schon eine andere Selbstverständnis, eine andere Schwarmintelligenz entwickelt über die Wochen und Monate. Und trotzdem ist es ganz normal, weil für diese Gruppe, und das ist ja mal im Jugendbereich so, dass die Gruppen über Jahrgänge zusammengestellt werden. Nicht so wie im Herrenbereich, wo du dir frei holen kannst, welchen Jahrgang du immer möchtest. Das ist nun mal so. Da gibt es Jahrgänge, die eine Orientierung bieten. Und letztes Jahr hatten wir auch das Glück, dass wir aus 3 Jahrgängen Zugriff hatten. Also wir hatten die 2 besten 07er dabei, noch 1-2 andere im Training, 06er und 05er. Das war natürlich eine ganz spezielle Gruppe, weil wir quasi aus drei Jahrgängen das Beste zusammengeführt haben, eine spezielle Mischung hatten und dann eine geile Gruppe hatten. Deswegen kann man auch gar nicht sagen, das ist der Sahnejahrgang, sondern es waren einfach alle drei zusammen, die super am Ende waren. Und dieses Jahr ist aktuell, wie gesagt, so, dass wir haben ja auch 108er aus Irland dabei, einen Linksverteidiger, aber sonst wirklich quasi 06, 07. Und da merken wir einfach, dass die Teamchemie noch braucht, dass die Abstimmung noch braucht, dass das Leadership, die Ansätze, die ich gesagt habe, diese kleinen Dinge, diese jetzt erst recht, jetzt wir alle zusammen, letzter Schritt, wir schaffen das, diese Glaubensmuster, diese Grundsätze, dass das Zeit braucht. Weil auch noch andere einfach Muster da sind. Gerade aus den anderen Jahrgängen, wo dann einfach vielleicht noch andere Erfahrungen sind oder Neuzugänge, die vielleicht aus einem ganz anderen Mindset kommen. Er hat jetzt mit einem Spieler gesprochen, der sagte, ja, wenn wir zu 10 waren, haben wir uns immer hinten reingestellt und gekontert. Ich sag so, ja, bei uns machen wir das nicht. Wir haben zu 10 das Pokalfinale noch gegen Freiburg gewonnen. Und genauso war es jetzt auch wieder gegen Freiburg, wo wir zu 10 waren, wo wir auch wieder gute Akzente hatten. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir deutlich besser waren oder sowas. Nee, aber wo wir einfach gute Akzente hatten. Das heißt, wir wollen immer aktiv bleiben, auch mit einem Mann weniger. Und das sind, glaube ich, so Sachen, wo zum Beispiel dieser Spieler, der hat dann eine Neuprogrammierung bekommen an dem Tag, weil er sagt, da bin ich komplett kaputt, ich konnte nicht mehr. Ich war da gar nicht gewohnt, dass ich auf einmal weiter sprinten musste, weil eigentlich haben wir doch einfach den Bus geparkt, wenn du zu 10 bist. Da ich, nee, machen wir nicht. Es ändert nichts an unserer Haltung, ob wir zu 10 sind, sondern wir haben gleich dann die gleichen und das war für ihn ein neues Erlebnis. Und es ist ja klar, dass der diese Erlebnisse aus dem letzten Jahr noch gar nicht kennt. Der war ja nicht da, hat er nicht erlebt. Das heißt, der ist jetzt neu gekommen, viele 07 sind hochgekommen, die das Ganze noch nicht kannten. Und es ist ja ganz klar, dass die erstmal Erlebnisse fangen müssen. Okay, das funktioniert ja wirklich zu 10 weiter anzupressen und so weiter. Oder es funktioniert ja wirklich, diese Art von Fußball so und so zu spielen. Und das sind unsere Stellschrauben, die wir noch drehen müssen, weil wir vielleicht da ein Gegentor zu viel geschluckt haben. Das sind so Kleinigkeiten, wo, ich sag mal, das Depth over Distance, also Vertrauen kommt auf dem Weg.
Jetzt hast du natürlich auch angesprochen, dass es da auch Überzeugungsarbeit gibt in der Art und Weise, wie ihr agieren wollt. Das heißt ja, die Entscheidung lässt du die Spieler nicht fällen. Wir wollen jetzt nicht zu 10 den Bus parken. Wo sind da Grenzen? Wo setzt du da Grenzen in deinen Entscheidungen? Weil du als Trainer hast ja die Rolle, auch Entscheidungen zu treffen.
Genau. Also an den, wie du richtig merkst, ich muss in meiner Kraft sein in den richtigen Momenten. Das heißt, in so einem Moment, wenn du 10 bist, ist klare Traineraufgabe, den Rhythmus zu bestimmen. Und das ist in dem Moment mein Job, zu sagen, in welcher Grundordnung, wie wir spielen, wenn wir zu 10 sind. Und das ist auch eine Haltungsfrage dann, die ich zeigen muss unter Druck im Pokalfinale oder auch im normalen Ligaspiel. Das ist mein Job, da gute Entscheidungen zu treffen. Und deswegen glaube ich, dass Trainer irgendwann quasi Jobs bekommen, die eine hohe Wichtigkeit haben, weil sie halt über die Jahre gelernt haben, gute Entscheidungen zu treffen und auch ihrem Stil beizubehalten. Weil der Spieler merkt ja, der Trainer ist glaubwürdig. Okay, der macht das hier, auch wenn wir verlieren. Okay, der hat schon wieder so gehandelt, wie es seinem Wertekodex entspricht. Nächste Woche, schon wieder hat er so gehandelt nach seinem Wertekodex, obwohl wir wieder verloren haben. Okay, komisch. Und dann, jetzt haben wir gewonnen. Der ist schon wieder so gehandelt wie sein Wert. Also der ist irgendwo stabil, der Trainer. Der hat seine Entscheidungsbasis, der macht seinen Weg. Und dann sage ich immer, dass der Score takes care of itself. Die Ergebnisse kommen dann auch von alleine. Wenn der Gegner, wenn der Spieler diese Glaubwürdigkeit hat und merkt, ja, okay, das stimmt, der Trainer bleibt bei seinem Weg. Und der Trainer guckt mich und sagt, wir haben verloren, scheißegal. Nein, Ergebnis ist mega wichtig für mich, ist immer ein Spiegel. Also die Saison ist für uns ganz, ganz spannend. Wie gesagt, wir haben 0-3 in Heidenheim zurückgelegen. So ein Ergebnis hatte ich selten auswärts, dass du auf einmal 0-3 hinten liegst. Und genauso haben wir ein 2-0 in Freiburg verspielt. Das sind für mich jetzt nicht einfach nur Ergebnisse, wo ich sage, ja, Pech gehabt und wird schon wieder und so weiter. Nee, sondern es sind ganz klare Spiegelbilder, wo wir stehen als Entwicklung dieser Mannschaft. Das reicht noch nicht in den entscheidenden Momenten. Weil wir auch in beiden Spielen 8 Tore entschieden können. Also kann man jetzt nicht sagen, war nur die Defensive, sondern war auch vorne dran. Und das sind so diese Haltungsfrage, die ich dann entwickelt, zu sagen ganz klar, nee, das reicht nicht. Natürlich kannst du trotzdem auch mal ein Spiel haben, wo du hoch überlegen bist und wirklich mit ganz viel Pech oder Schiedsrichterentscheidung verlierst. Aber das, bis ich ehrlich, das am Schiedsrichter lag, das liegt vielleicht an 2% der Fälle, wenn du mal wirklich sowas hast. Ansonsten, es liegt immer an dir und an der Teamdynamik in dem Moment.
Wir haben jetzt ja am Anfang auch schon über Widerstände gesprochen und ich fand, das hast du auch gerade so geschildert, dass eigentlich, wenn es Widerstände gibt, es nicht so gut läuft, dass dann du als Trainer Haltung zeigen musst. Ne, dass du den Spielern zeigst, hier ist der Weg, hier geht's weiter. Ist das vielleicht dein Mittel, um den Jungs zu helfen in der Situation, sie zu begleiten, diese Situation zu überleben?
Ja, genau. Wir haben das häufig kann ich jetzt auch ein Beispiel geben, aus einer Halbzeitansprache. Dann habe ich die 2-3 Führungsspieler gefragt, ich sag so, was denkt ihr? So, und wir lagen 1-0 hinten in dem Spiel. Und dann war, das ist scheiße, das ist kacke, dies ist doof und das funktioniert nicht und so. Und dann habe ich so, stopp mal, Männer. Ich sag so, ja, wir liegen ganz nach hinten. Aber ihr habt 35 Minuten richtig geilen Fußball gespielt. So, natürlich, das scheiß Gegentor hätte man nicht fressen müssen und dass wir 10 Minuten lang Kreise gespielt haben, weiß ich auch. Aber jetzt ist nicht alles Kacke, weil das ist ja häufig diese Wahrnehmung, diese klassische Medienwahrnehmung, ja, liegst eins nach hinten, alles ist doof.
Ja.
Und du bist 2-0 vorne, alles ist gut. So. Und daran siehst du halt, wenn ein Spieler vielleicht noch nicht so weit ist, dass er einfach in seiner Entwicklung einfach noch braucht zur Reflexion. Da habe ich nur gesagt, Männer, so ein Scheiß hier. Also natürlich ist gerade, ich bin auch nicht super happy, dass wir eins hinten liegen, aber ihr habt das und das und das richtig gut gemacht. Richtig gut gemacht. Guckt doch mal auf das, was ist. Und es ist halt, die Tendenz ist in der Niederlage immer auf das Glas ist halb leer. Das ist scheiße, das ist scheiße, das ist scheiße. Und diese Art von, ich sag mal, negativen Nörgeln, da gehe ich halt dagegen. So. Und genauso mag ich es aber nicht. Du gewinnst 2-0, hast Kacke gespielt, ganz viel Glück irgendwie 2-0 gewonnen, dann, oh, alles ist gut, ja, wird, läuft schon, läuft schon. Deswegen war es gut, dass wir letztes Jahr gegen Ingolstadt verloren haben, weil genau das war so ein bisschen, ja, läuft schon irgendwie, ja, 2-0 gewonnen hier, 2-1 gewonnen dort, ah, läuft schon, dann ein paar Meter hier weniger und dann gut, dass wir mal verloren haben, weil das genau dann wieder den Fokus bringt.
Ist denn vielleicht jetzt dieser in Anführungsstrichen holprige Start in die Saison vielleicht auch gut, so wie es ist?
Ja, es soll genau so sein. Also ich bin dankbar für jedes Spiel, was wir haben und für jede Erfahrung für die Jungs. Und den Weg können wir nur zusammen gehen. Und jeden Tag können wir bestimmen, welchen Weg wir gehen. Mit dem des positiven, enthusiastischen, richtig Bock haben, zusammen sein, als Team spielen. Oder ob wir, oh, was passiert, wenn und so weiter. Und ich glaube, das, was uns jetzt auszeichnen muss, ist mit diesen Niederlagen umgehen, mit diesen Rückschritten und daraus stärker werden. Und dann können wir uns in 6 Monaten nochmal treffen und darüber sprechen, wie sich der Weg entwickelt hat. Unabhängig vom Ergebnis, einfach nur von der Art und Weise.
Du stehst ja nicht alleine mit der Mannschaft auf dem Platz. Du hast ja auch ein großes Team an Trainern, die mit dir da sind. Wie setzt du sie ein? Was ist da deine, ja, deine Strategie?
Ja, der Niklas Breuer, den habt ihr heute leider nicht erlebt, weil der bei der B-Plus-Lizenz gerade weilt. Aber den Philipp Giesler habt ihr gesehen. Zwei feste Co-Trainer plus einen Co-Trainer-Lyse, der eigentlich auch immer, den ich immer gerne mit draußen habe, dass normalerweise wirklich sogar 3 Co-Trainer da sind, die feste Aufgaben haben und die dann auch verfolgen pro Übung dann halt offensive, defensive, einzelne Spieler, je nachdem, was sie dann coachen müssen. Und was ich immer sage, lead by example. Das heißt, wenn du selber von den Jungs Spirit und Geist sehen willst, dann musst du als Trainer auch vorleben. Dann kannst du nicht dich da hinstellen mit deinem Zettel und hier geh mal 3 Schritte links und 3 Schritte rechts und dann musst du das Ganze auch vorleben mit einer Art und Weise. Und trotzdem auch immer wieder Pausen reinbringen, sodass die Spieler auch selber ins Coachen kommen. Also dass es nicht dauerhaftes Bam-Bam nur von den Trainern ist, sondern dass auch immer wieder auch mal Stille bei den Trainern ist, sodass auch mal die Spieler wirklich gefragt sind und das dann wieder analysiert werden kann. Das heißt, ich erwarte von den Trainern, dass sie Leidenschaft reinbringen, das zuallererst. Und natürlich dann erwarte ich auch eine Reflexionsbereitschaft mit diesen Trainern, dass sie ihre eigene Rolle reflektieren, aber auch die von den Spielern. Weil auch so Kleinigkeiten wie zum Beispiel ein Spieler ärgert sich, weil er selber das Tor nicht geschossen hätte und kann nicht abklatschen so innerlich. Das sind Dinge, die für mich besprochen werden müssen mit dem Spieler. Das ist nicht nur Cheftraineraufgabe, es ist auch Co-Traineraufgabe, diese Reflexion zu betreiben. Hey, was glaubst du, wie kam das rüber? Was haben die 800 Zuschauer gedacht? Was hat der Trainer gedacht in dem Moment, wo du den Handschlag verweigert hast? Oder was auch immer. Also was auch immer passiert, das sind ja ganz normale menschliche Dinge. Und einfach in diese Reflexion zu kommen, das erwarte ich auch von den Trainern in Einzelgesprächen mit den Spielern, aber dann auch überhaupt erstmal dieses Feuer vorzuleben und dann natürlich in den Übungs- und Spielformen dann einfach das, was sie zu tun haben, auch zu tun. Und das ist für mich ein ganz wichtiges Credo, ist, dass jeder auch mit anpackt, mit Tore, Hütchen und so weiter, dass da einfach jeder auch seinen Dienst der Mannschaft tut und das vorlebt. Weil wenn wir keine Tore tragen, dann finde ich, können wir es auch nicht von den Spielern erwarten. Natürlich werden die Spieler mehr Tore tragen als wir, das ist auch okay, weil wir haben Aufgaben zu coachen. Da können wir nicht die ganze Zeit die Tore hin und her schleppen. Aber wenn wir einfach am Tor vorbeilaufen und es zu schade sind, die 3 Meter das Ding zu tragen, dann wird sich das überschwappen auf die Jungs. Mhm. Und deswegen ist die Haltung der Trainer da ganz wichtig.
Ja, uns ist eine Szene aufgefallen im heutigen Training. Da hast du eine Spielform erklärt und dein Co-Trainer hat dann gesagt, nee, sollen wir es nicht so machen. Und dann hast du gefragt, meinst du es so besser? Ohne eine Wertung da drin. Das habe ich so noch nicht erlebt, dass man sich so, ich sage jetzt mal, eingreift in das Coaching des anderen. Ist das normal bei euch, also diese Kommunikation vor den Spielern auch?
Ja, weil das ist ja die Offenheit, die wir auch von den Jungs erwarten. Also wenn ich mich jetzt nicht verletzlich oder wenn ich jetzt nicht mit mir reden lassen würde, wie sollen dann die Jungs mit, also weißt du, ich möchte, dass die Jungs das Gleiche sagen. Ey, wieso hast du den Ball nicht rüber gespielt? Ja, stimmt, hätte ich auch nicht machen können. So, weißt du, so.
Yeah.
Und beim Trainer, wenn ich das nicht vorlebe, und immer, also natürlich gibt es Sachen, die wir 1-1 besprechen, aber natürlich ist doch klar, wenn er eine Idee hat und die Übung ist gut oder anders angepasst, der wird ja schon einen Grund haben, warum er es laut sagt. Hm. Ist jetzt nicht, hat er sich irgendwie ausgedacht oder irgendwie wollte. Also ich sag immer, ich habe immer eine positive Intention, die ich spüre. Wenn ich keine positive Intention spüre, natürlich, dann gehe ich auch sage, hey, jetzt reicht's mal, sorry, aber jetzt machen wir so und so. Aber solange eine positive Intention da ist, total logisch für mich. Deswegen sage ich Schwarmintelligenz. Wenn ich das nicht zulassen würde, toll, dann wäre die Übung vielleicht wie aus dem Prospekt, aber dann wird sie halt nicht besser werden. Mhm. Und darum geht's ja einfach, wenn du Schwarmintelligenz zulassen möchtest, dann musst du den Leuten einfach, lass dir einfach Impulse folgen. Also die werden es ja aus gutem Wissen machen und aus dem reinen Herzen will ja diese Übung verbessern. Und ob wir es am Ende machen oder nicht, es trägt dazu bei, dass die Spieler denken, ach krass, der denkt mit, der Co-Trainer, der macht nicht einfach nur die Bälle einspielen oder die Hütchen aufsammeln, sondern der denkt die ganze Zeit mit und überlegt, vielleicht sollte ich vielleicht auch ein bisschen mehr mitdenken, wie ich jetzt den Doppelpass besser verteidigen kann, so als Beispiel.
Ja.
So, und das möchte ich einfach, dass diese Haltung, die es da gibt und dass die Spieler auch merken, okay, mit dem Trainer kannst du reden, weil nicht mein Co-Trainer noch nicht mal mit mir reden lassen würde. Ja, wie sollen denn die Spieler mit mir reden? Also, weißt du, was ich meine?
Ja, ich denke immer nur an dieses, an mein junges Trainer-Ich, das so damit beschäftigt war, okay, die Spieler müssen mich akzeptieren. Und wenn dann der Co-Trainer was reinruft, dann respektiert er mich vielleicht nicht. Ne? Das ist ja natürlich aus einer Unsicherheit. Mhm. Wann hast du denn diese Unsicherheit abgelegt? Du bist jetzt ja schon, ich glaube, 16 Jahre Trainer.
Ja.
Oder hast du die gar nicht gespürt? War das immer schon so dein Ansatz?
Ich glaube, ich hatte das Glück, mit zwei Eltern, die mir sehr viel, sehr früh zugetraut haben und die immer gesagt haben, Großer, du schaffst das schon, so mach deinen Weg, wir vertrauen dir und wenn du Trainer werden willst, dann mach halt Trainer. So. Und so die einfach dieses Potenzial immer gefördert haben. Und das ist natürlich klar, so wie meine Eltern auf mich geblickt haben, so blicke ich auch auf die anderen und ich denke mir so, ja, stimmt, probierst du einfach mal aus. So. Also ich sehe das Potenzial bei den Spielern, bei den Trainern, ich sage einfach, ja, klar, das ist so viel Potenzial. Natürlich gibt es auch mal Dinge, die nicht gut laufen, das ist auch ganz normal. Aber ich sehe das Potenzial immer zuerst. Ich denke, boah, krass, was hat der denn für Möglichkeiten, wenn er das ausschöpfen würde? Und dann lasse ich ihn einfach machen. Dann ist vielleicht auch mal eine Besprechung nicht 100% oder mal ein Coaching vielleicht nicht on point. Aber mein Gott, lieber jemanden, den ich zurückziehen muss, weil er halt zu viel Gas gibt, als jemand, ja, bitte kannst du auch mal coachen oder war nicht abgesprochen, dass du auch mal was sagst, so nach dem Motto. So, und dementsprechend ist einfach für mich jeder, der dabei ist, ist wichtig und da sehe ich die Potenziale. Und ich glaube, dass denn, wenn er dann auch seine Rolle kennt, dann auch in sein Potenzial kommen kann. Und deswegen habe ich da einfach einen anderen, ich habe da einen Potenzialblick für. So, das klingt jetzt überhoben oder so, aber ich probiere einfach, weil ich selber ja bei mir merke, was passiert, wenn ich einfach zulasse, wenn ich einfach machen lasse. So, ich sage immer, ich gehe in eine Besprechung mit einem weißen Blatt im Kopf. Also ich probiere möglichst leer zu sein, nicht 1000 Ideen schon vorher und 8-mal, sondern ein leeres Blatt, sodass dann auch wirklich die Impulse wie auf so einem Blatt entstehen können. Das ist wie wenn du ein neues Bild malst. Und dann machen wir die Gegnervorbesprechung oder wir machen den Matchplan oder wir machen die Nachbesprechung und dann mache ich mir meine Notizen und so und dann spinne ich meine Fäden und dann weiß ich, okay, das stellt der vor, das stellt der vor, dann kommt das so zu mir. Wenn ich aber vorher schon reingehe und sage, ja, so machen wir's, bopp, dann wird's schwierig. Aber das gibt's auch manchmal. Manchmal gibt's Momente, wenn ich merke zum Beispiel, weil das ist ja mein Balanceakt, wenn es zu frei wird und ich merke vielleicht, das Spiel hat mir das gespiegelt, weil das Spiel war nicht so, wie ich es mir gewünscht hätte und es war zu frei und vielleicht haben am Ende alle auf dem Trainerteam haben was anderes gecoacht und die Spieler haben alle was anderes gemacht. So durfte, ist natürlich nie passiert, aber jetzt mal ganz übertrieben gesagt. So, dann kann es sein, dass ich Montag reinkomme und sage, that's the way. So, aber das ist dann bewusster Impuls, weil ich gemerkt habe, dass vielleicht ein bisschen zu viel Chaos draus entstanden ist. Aber im Normalfall, diese Balance zwischen Freiheit und wirklich Ordnung ist bei mir sehr fließend. Und dadurch, dass ich das quasi so angehe, sage, hey, das ist ein leeres Blatt, bin ich ja immer auch neugierig so und sage, hey, vielleicht kommt das heute. Und wenn ich aber vorher schon denke, ich weiß alles, ich glaube, das ist der größte Punkt. Wenn ich als Trainer denke, ich weiß alles, natürlich, dann höre ich dem Co-Trainer nicht mehr zu. Bringt mir das denn, wenn ich schon alles weiß? So. Oder wenn ich ein Training plane und habe alles durchgeplant, ja, ich weiß alles. Nein, Bullshit. Weil du weißt ja gar nicht, was passiert. Du weißt nicht, ob der andere vielleicht doch eine bessere Idee hat. Und ich glaube, dieses Denken abzulegen, dass ich schon alles weiß, das ist das A und O. Und dann spüren die anderen das und merken so, hey, stimmt, der sagt, der weiß nicht alles. Aber der handelt ja auch noch so, okay, dann ist er vielleicht wirklich offen für dem, was ich ihm sage. Mhm. Und dann probiere ich einfach offen zu sein in den Momenten und einfach das zu geben. Und da bin ich auch nicht perfekt, aber diese Haltung einfach, hey, ja, du hast was beizutragen. Cool, dass du da bist. Mhm.
Das erfordert also dieses Potenzialding ja ein hohes Maß an auch Vertrauen. Schießt du das einfach vor? Also ich sage jetzt mal, du bist vor 2 Jahren dann in Hoffenheim angekommen. Sagst du einfach, ich vertraue euch hier allen oder... Wie baust du das auf, dieses Gefühl für den Star, für die Spieler?
Ja, grundsätzlich habe ich ein sehr großes Vertrauen. Wie gesagt, das wurde mir, glaube ich, von meinen Eltern geschenkt und ich kann es jetzt weiter schenken. Deswegen ist, glaube ich, auch diese Vater- oder Mutterrollen so wichtig. Deswegen möchte ich auch wirklich für meinen Sohn da sein, weil das sind riesen Verantwortung, wie wir haben, wie diese Kinder die Welt erblicken und mit welchem Blick sie drauf gucken. Deswegen, dieses Vertrauen kann ich einfach nur weiterschenken. Also es ist meiner Seele geschenkt worden und ich gebe es weiter. So, das auf jeden Fall. Und trotzdem ist es natürlich so, wo ich hier die ersten 6 Wochen war im letzten Jahr, da war jetzt nicht immer nur alles free und so weiter, sondern da waren auch ganz klare Dinge, wo ich vorgeben musste, um den Weg zu geben, denn weil vorher eine ganz andere Philosophie stattgefunden hat. Da war eher Ballbesitz orientiert und die Spieler und Trainerteam waren eher nur aus dem Ballbesitz denkend und welche neue Pocket können wir hier finden und nächste Linie überspielen und hier wieder zurück. Und ich habe gesagt, ja, voll wichtig, aber für mich nicht das Wichtigste. Zuerst kommt Ansprinten, Jagen, alle zusammen und dann kommt für mich das andere. So, und dann war natürlich auch erstmal für den einen oder anderen so, hä, wie? Ist doch scheiße. Wir haben immer wir haben immer darüber gesprochen, wie wir die nächste Passlinie treffen können, wie wir von der Spieleröffnung flach auf den Sechser kommen. So, und auf einmal redet der da nicht mehr drüber. Ich habe gesagt, nee, da reden wir jetzt 3 Wochen. Können wir gerne darüber reden, aber das Wichtigste ist für mich Pressing und alle zusammen.
Warum ist das?
Kulturchange für alle. Die waren so, hä, wieso jetzt? Wir haben doch sonst immer nur über das eine geredet, so doof übertrieben gesagt. Das war jetzt natürlich nicht so, aber so kam es für mich rüber. Und warum ich das so gemacht habe, warum ich so denke, ist einfach, dass ich sage, genau aus dem, was du sagst, aus diesem, wenn ich mich ums Team sorge, sage ich, okay, ich möchte eine extrem leidenschaftlich gemeinsame Gruppe haben. Und wenn ich diese Sorge habe, wenn ich dieses Caring habe füreinander, dann mache ich etwas füreinander. Service, ich sprinte füreinander. Ich arbeite füreinander, ich laufe füreinander und daraus wird erwachsen, dass wir viele Bälle gewinnen, schnell umschalten können. Daraus werden erwachsen Tore und Resultate. Und das ist für mich der Kern des Spiels. Und dazu kommt natürlich die Ballbesitzphase, die super, super wichtig ist, aber für mich nicht die wichtigste.
Aber warum ist das in der Ballbesitzphase aus deiner Sicht nicht möglich?
Doch, ist es ja.
Also ist es?
Ist es. Ah, okay. Ist es nur für mich. Ich fange immer mit meiner Haltung erstmal an, wie kann ich den Ball kriegen? Das ist immer meine erste Haltung, mein erster Gedanke ist, wie kriege ich den Ball zurück, wenn ich ihn verloren habe, wie kriege ich den Ball, wenn der Gegner den Ball hat, damit ich möglichst dominant bin. Und das ist einfach ich setze das immer zuerst. So, und das war natürlich für ganz viele so, wow, die haben gar nicht gedacht, dass ich offen bin. Weil die haben gesagt, hey, der ist ja gar nicht offen.
Ja.
Weil ich halt bei der Sache nicht diskutiert habe. Ich habe gesagt, jede Teambesprechung fangen wir gegen den Ball an. Ja, wie? Ja, doch. Jede Teambesprechung gegen den Ball. Jedes Gespräch und so weiter, jede Ansprache, die ich mache in der Halbzeit oder vorm Spiel, ich fange immer gegen den Ball an. Immer wieder. Sodass sich das Wie für die Spieler auch, okay, das ist das Wichtigste, es kommt immer zuerst. Stimmt. Okay, und dann kommen auch alle anderen Themen, die mega wichtig sind. Und gerade in unserem Spiel ist sicher die Ballbesitzphase eine super spannende Phase. Aber nochmal, ich fange mal mit was anderem an. Das heißt aber nicht, dass ich das andere irgendwie ausschließe, sondern ich freue mich da mega drauf, wenn da bei mir zum Beispiel auch im Trainerteam habe ich den Philipp Gießler jemanden, der liebt, den Ball zu haben. Super. Für uns im Trainerteam super. Weil dadurch haben wir halt ein Spannungsfeld. Ich liebe es, den Ball zu erobern, er liebt es, den Ball zu haben. Und daraus erwächst halt eine brutale Mischung, die 2 Titel gewinnt. So doof gesagt, jetzt so. Und natürlich gehören auch etliche andere dazu, wie jetzt zum Beispiel der Niklas Breuer, der dann seine Expertise bei Standards, in der Menschenführung, im Individuellen und auch in der Gesamten so reingebracht hat. Das heißt, da sind ja ganz, ganz viele Facetten, die da eingespielt haben. Aber um das nochmal zurückzubringen, Haltungsfragen sind auch keine ausschließlich Fragen. Es würde dann ein Problem werden, wenn ein Co-Trainer sagen würde, hey, dieses ganze gegen den Ball kannst du mir am Arsch lecken und Hütchen aufstellen mache ich auch nicht, sondern ich coach so, wie ich immer gecoacht habe, hier Doppelpass und hier nochmal Tiki-Taka. Und Tore untertragen mache ich auch nicht, so doof gesagt. Dann hätte ich ein Problem, weil hätte ich sowohl mit der Haltung gegenüber dem Hütchen aufstellen, hätte ich ein Problem, als auch mit der Haltung, weil ich halt gesagt habe, nee, im Coaching kommt zuerst gegen den Ball. Wenn er das dann nicht machen würde, gut, dann muss man irgendwann sagen, okay, es passt nicht mehr. Weil ich gebe ihm ja alle Freiheiten mit dem Ball, aber halt erst, wenn das andere dort ist. Und das ist für einige auch schwierig. Also es ist jetzt nicht so, dass viele Trainer da draußen rumlaufen und sagen, ja, Tobi, das ist es. So, und deswegen müssen auch die mit mir arbeiten, genau wissen, warum sie es tun. Und sie müssen sich dafür committen für den Weg. Und für einen anderen dauert es auch 2-3 Monate, um diese Beauty zu sehen. Zu sagen, ja, stimmt. Der Tobi hat irgendwie, man kann jetzt drüber streiten, aber der hat einen Weg und da habe ich Bock drauf. Und das für meine Entwicklung gut als Co-Trainer oder Analyst oder was auch immer. Oder es ist halt nicht gut und ich sehe mich ganz woanders und ich sage, den Weg gehe ich nicht mit. Das ist auch okay für mich.
Jetzt bist du schon sehr lange Trainer. War das immer deine Idee? Hast du so begonnen, Fußball zu coachen? War das immer deine Art und Weise, deine Spielphilosophie, oder hat sich das über die Jahre verändert?
Ja, es war definitiv immer Defense first. In meiner Zeit in Gievenbeck und Hombruch, aber noch aus einem etwas passiveren Grundgedanken, da war es eher so abriegeln und dann auch gezielt auf zweite Bälle spielen und so. Und dann in Leipzig habe ich es nochmal komplett gezwitcht. Also da habe ich quasi die ganzen Details, die ich schon hatte, aus dem Verteidigen, gegenseitig absichern, aber auf einmal habe ich gemerkt, stimmt, du kannst ja auch einfach immer nach vorne verteidigen und das ist ja noch viel geiler. So, und das war für mich der komplette Gamechanger. Weil davor habe ich schon sehr viel auf Defense Wert gelegt, also in einer Zeit in Gievenbeck, in Hombruch und so, immer sehr wenig Gegentore bekommen, immer Defense first und auch diese Haltung, so wir verteidigen zusammen, wir greifen zusammen an, wir wollen umschalten und so weiter, war voll da. Was ich halt nicht verstanden hatte, ist, dass man über Deckungsschatten, Schwarmverhalten, Ansprinten, richtiges Ansprinten, nicht, also Ansprinten sagen ja alle, dass sie es machen, aber wirklich Ansprinten, letzter Schritt machen, also wirklich durchgehen und nicht davor stehen bleiben in der Klostellung, so dass dadurch nochmal ganz andere Energien freigesetzt werden. Und das durfte ich dann in Leipzig lernen. Das war Wahnsinn. Also Helmut Groß, Wolfgang Geiger, Frieder Schof, Ralf Rangnick, was sie da erschaffen hatten, das war natürlich auch krass. Es war nur das durfte gemacht werden. Es war natürlich dann auch wie so ein, okay, du darfst aber auf jeden Fall, das andere darfst du eigentlich nicht coachen. So kam es ein bisschen rüber damals, auch wenn es natürlich anders gemeint war. Aber dieses extreme Fokus, das war so ein Gamechanger. Und mit dieser Art von Verteidigen macht es natürlich mega Bock, weil du viel, viel leidenschaftlich aggressiver bist und viel geschlossener und noch mehr Umschaltmomente hast und eigentlich den Gegner fast in der Gegnerhälfte gar nicht mehr rauslässt, weil du so hoch verteidigst. Und das war so für mich der Gamechanger zwischen, okay, ich verteidige tief und sicher oder vielleicht mal vereinzelt hoch zu, ich verteidige wirklich hoch, gib ihm. Und wir haben eine sehr hohe Angriffslinie, wir wollen immer aktiv sein, immer auf dem Sprung sein und da war mit Sicherheit die Zeit in Leipzig sehr wertvoll und dann in Philly konnte ich es dann halt verfeinern mit Ernst Tanner, der mich einfach machen lassen hat, das war ich total dankbar. Da konnte
der
ich
war auch ein bisschen aus recht. Dieser RB.
Genau, aber der wollte halt diesen RB-Stil haben, deswegen hat er mich geholt und dann hat er mich aber einfach auch machen lassen. Also er hat das Korsett nicht zu eng gestreut. In Leipzig war es sehr eng, so muss es sein. Der Ernst hat einfach diese Gabe gehabt, dass gesagt, ja, so möchte ich es haben, aber du hast auch ein bisschen Freiheiten. Rechts und links, ich lass mit mir reden. So. Und das war dann einfach nochmal so ein nächster Schritt, den ich machen konnte in meiner Entwicklung. Und ja, dann konnte ich es hier hinbringen. Und hier in Hoffenheim muss ich ehrlich sagen, hier habe ich natürlich einfach meine Idee mit dem Ball, muss ich ehrlich sagen, ja, für Hoffenheimer Verhältnisse war die einfach noch nicht auf dem Level, wo sie hier war. Also die hatten so viele, wirklich so viele Details sich überlegt okay. Hier und dort und dort. Und da so viel Gedanken hatte ich mir noch gar nicht darüber gemacht. So, okay. Bin ich ehrlich. So, deswegen waren am Anfang auch alle überfordert mit mir. Und gesagt, hey, wieso macht er sich da nicht 1000 Gedanken darüber, wie ich jetzt vom Torwart zu 6 komme? Das sind ja total wertvolle Gedanken, kommen halt nur nicht bei mir an 1. Und davor hatte ich halt das Spiel mit dem Ball deutlich simpler angelegt und einfacher. Und das war für mich auch total okay. Aber ich habe dann auch gemerkt, ey, irgendwie die Art und Weise, wie die hier Fußball denken, das hat auch richtig was. Ich habe es auch lieben gelernt und gesagt, ey, das ist ja schon interessant, sich zu überlegen, wie komme ich dann da flach auf den, weil dann hast du halt die Spielfortsetzung da, ist schon spannend. Ist für mich nicht das Erste, aber finde ich geil. Und dann habe ich mich halt auch darauf eingelassen und gesagt, ey, irgendwie cool, dass sie das hier so durch die letzten Jahre erarbeitet haben, dieses ganz krasse Flach-Rausspielen-Idee und immer wieder in die nächste Ebene kommen und habe das dann halt auch zugelassen. Und dann haben wir es ja auch durchgesetzt, dass wir wirklich dann im Laufe der Saison uns auch mit dem Ball brutal entwickelt haben. Und war dann auch extrem dankbar für diesen Input, den ich dann hier auch erleben durfte.
Gab es da so einen besonderen Moment in der letzten Saison zum Beispiel, wo du gedacht hast, boah, das hat uns wirklich weitergebracht, so jetzt mit dem Ball?
Oder? Ja, ich glaube, wo dieses Spiel durchs Zentrum, dieses flache Spiel durchs Zentrum war für mich nochmal so ein Gamechanger, wo ich habe schon immer viel durchs Zentrum spielen lassen, auch gerne Reihen überspielt, auch vertikal. Aber was ich nochmal verstanden habe, wenn du die Sechser richtig flach ins Spiel kriegst und die viele Kontakte haben, und die halt auch gut am Ball sind, dann hat der Gegner kaum Zugriff. Warum? So, und das war einfach, ja, wenn du zwei Sechser hast, die brutal gut am Ball sind, die immer wieder die Linien brechen können, die auch immer den Ball haben wollen, wo wir es dann geschafft haben, in unserer Systematik, die viel zu finden, dann war wumm. So, dann war auf einmal, hatten wir Kontrolle über das ganze Mittelfeld. Und das war nochmal ein krasses Gefühl auch so als Trainer, weil du merkst so, okay, wir sind gut, wir spielen auch gut nach vorne, aber das Mittelfeld beherrschen wir fast richtig, so, weil wir einfach so ballsichere Jungs da haben, die wir aber auch in die Position kriegen und über halt Abläufe auch dahin trainieren. Also du brauchst sowohl das eine als auch das andere. Und so eine Ballsicherheit im Zentrum zu haben, ist einfach geil, weil du natürlich dadurch den Gegner richtig zermürben kannst. Wenn du einen Ball viel im Zentrum hast, viele flache Bälle auch spielen kannst und dann, dadurch, dass du so enge Abstände hast, immer wieder richtig gut im Gegenpressing bist, ist natürlich brutal geil, das zu sehen als Trainer. Das war für mich so der größte Gamechanger, die Sechser noch mehr mitzunehmen. Vorher habe ich eher überspielt und dann die Sechser angespielt. Noch mehr anzufordern, auch die mitzunehmen in verschiedenen Winkeln. Das war dann einfach eine brutale Entwicklung, die sich da entfacht hat. Und dann hatten wir Dominanz übers Mittelfeld und aus der Dominanz übers Mittelfeld hat sich dann Dominanz im letzten Drittel hergestellt. Viele Torchancen, viele Tore. Dann war es eine Wahnsinnssaison am Ende.
Ja, du sprichst es an, es war eine Wahnsinnssaison. Ja, oder du und dein Team haben es geschafft, zum ersten Mal als U19 oder als erste U19 Pokal und Meisterschaft zu gewinnen. War das so erwartbar am Anfang der Saison für dich?
Was ich mir vorgenommen hatte, es war unter den ersten drei zu kommen und auch möglichst bis zum letzten Spiel darum die Meisterschaft in der Südweststaffel mitzuspielen. Ich hatte mir eigentlich so ausgemalt, so ein Last-Minute-Finish vielleicht im letzten Spieltag irgendwie Mainz oder Stuttgart oder so überholen oder so. Kam ja dann irgendwie ganz anders, auf einmal waren wir ein paar Spieltage vor Schluss schon enteilt. So, ja. War ja auch krass. Das hätte ich niemals erwartet. Mhm. Und dann im Pokal, da waren wir einfach auch so, hey, komm, lass uns von Runde zu Runde. Und als wir dann Dortmund in der ersten Runde geschlagen hatten, dann lief es so. Und da haben wir auch viele Tore geschossen. War auch krasses Halbfinale dann nochmal in Mainz, was wir dann gezogen haben. Nach 1-1 kurz dann nochmal 2-1 gemacht durch den eingewechselten Leo damals. Und einfach richtig coole Momente, wo wir bestanden haben. Und Pokal zeigt, glaube ich, einfach die Mentalität der Truppe. Also sich in solchen Spielen so durchzusetzen. Wir haben ja Dortmund zu Hause gespielt, dann in Düsseldorf, in Hamburg, dann in Mainz und dann in Babelsberg gegen Freiburg und die alle zu gewinnen, die Spiele, obwohl, also das war schon, da bin ich ehrlich, da riesen Respekt. Die Liga war auch krass, wie wir die dominiert haben, aber der Pokal war auch nochmal krass, wie wir diese 50-50-Spiele alle gezogen haben. Mhm. Dann auch nochmal in Unterzahl nochmal das Spiel dann auch richtig gut gestalten konnten, am Ende auch ein bisschen Glück hatten, müssen wir ohne Frage sagen, im Pokalfinale. Und ja, also das i-Tüpfelchen war natürlich dann auch das Endspiel. Dann fünf Tage später, wir waren kaum erholt und schaffen es dann in der zweiten Halbzeit wirklich richtig dominanten Fußball gegen BVB zu spielen und vollkommen verdient auch 3-1 zu gewinnen. Das war schon eine Wahnsinnsleistung, dann auch in so kurzer Zeit mit einer Mannschaft, die halt schon davor extremes Pensum abgespult hatte.
Das ist natürlich jetzt eine Situation so, du kommst mit diesem Erfolg in diese nächste Saison und hast wieder eine komplett neue Mannschaft. Wie haben die Spieler da auf dich reagiert? Wie reagieren andere Mannschaften da auf euch? Ist das jetzt eine andere Situation oder ist sie vergleichbar mit der letztjährigen?
Nee, ist einzigartig, glaube ich. Sowohl für Trainerteam als auch für Spieler. Brutale Umstellung. Viel lernen, immer noch. Natürlich manchmal denkst du noch so, im letzten Jahr hatten wir das aber so und so. Solche Gedanken kommen hoch und dann auch die Bewusstsein, okay, ihr seid da, aber wir machen es jetzt so. Und das ist, glaube ich, bei den Spielern auch ein bisschen im Kopf, die dann vielleicht sagen, ey, vielleicht fehlt uns der eine oder andere 05er, der uns letztes Jahr richtig im Training gepusht hat und der ist jetzt dieses Jahr nicht da. So, es gibt ja solche Gedanken und genauso im Trainerteam, boah, irgendwie fehlt uns das und jenes. Und das ist schon da, 100%, deswegen macht es auch umso schwieriger und deswegen ist auch jedes Ergebnis, was wir dieses Jahr einfahren oder jedes geile Spiel, was wir machen, umso mehr höher zu bewerten, weil wir halt jetzt einmal Erfolg hatten. Und dann im Erfolg so hungrig zu bleiben, diese positiven Gedanken zu behalten, einfach immer das Beste zu sehen und zu sagen, komm, scheiß drauf, auch wenn es mal jetzt gerade nicht so gut klappt, wie wir es vielleicht gewohnt sind, wir machen weiter. Das zeigt, glaube ich, dann auch eine Mentalität einer Mannschaft, wo auch immer uns das am Ende hinführt. Ich weiß nicht, ob 3-1 oder 5, keine Ahnung, was am Ende der Saison stehen wird, aber dieser Umgang damit, dieser Frustration auch manchmal, ey, irgendwie fehlt uns da was oder da was, weil letztes Jahr war echt schon krass, wir haben ja nur 3 Spiele verloren in der ganzen Saison, so, das war ja schon krass, wir haben ja alles gewonnen gehabt, mehr oder weniger, das war ja auch kaum unentschieden dabei und so und es war ja Wahnsinn, auch selbst BV-Pokal haben wir alles geholt, was man holen konnte, sich da auch einfach so ein bisschen frei zu machen, okay, dieses Jahr, so, das lassen wir mal sein und die neue Mannschaft, die schreibt eine neue Geschichte. Und das ist ein Prozess und ist nicht leicht, sage ich dir ehrlich, weil natürlich diese Erinnerungen sehr, sehr verankert sind und dich natürlich antreiben, aber auf der anderen Seite sagst du halt auch, hey, komm, der nächste Schritt ist jetzt, wieder hungrig zu bleiben, wieder das Maximale rauszuholen.
Ich kann mir auch vorstellen, dass es total schwer ist, ne, halt immer zu sehen, welchen Anteil habe ich an dem Gewinn des letzten Jahres und vielleicht der Situation, die jetzt gerade vielleicht noch nicht so perfekt sind. Ne? Das ist ja auch total schwer als Trainerteam, sich da auf Kurs zu bleiben, ne? Nicht zu sagen, ey, letztes Jahr, das lag an unserem geilen Verhalten, jetzt machen wir das genauso und die Mannschaft reagiert anders. Also es ist vielleicht die Mannschaft schuld, ne? Das ist ja total schwierig als Trainer, kann ich mir vorstellen, so nicht in diese Muster zu verfallen.
Ja, ist eine sehr komplexe Frage, weil natürlich auch, ich habe letztens erst mit einem Trainer bei einer Trainerin gesprochen, der wurde dann, sagte auch, der war dann aufgestiegen mit seiner Mannschaft und so und dann alles gut und er hat aber schon gemerkt, Kader, es war nicht ganz so und gleichzeitig auch hat ihm ein Trainer vielleicht der eine oder andere Impuls gegeben und hat gesagt, ah, nee, alles gut, haben sie das erste drei Spiele nicht verloren und am Ende wurde entlassen, so in Winterpause. Hm. So, und hat auch gemerkt, ey, irgendwie hätte ich was sagen sollen, weil der Kader hat nicht ganz gereicht und das hat nicht ganz gereicht und Trainerteam vielleicht nicht optimal aufgestellt und so und man kommt ja schnell in dieses so, ja, der Tobi macht das schon, so, ja, ja. Beim Tobi, das wird schon, so, ja, hat er letztes Jahr gezeigt, macht er wieder. So, das ist halt ein Falschdenken, das ist halt ein Irrtum. Ich kann nicht hexen, ich verbringe keine Wunder und ich bin auch nicht der Grund dafür, dass wir letztes Jahr alle Meistertitel geholt haben, sondern ich war Wegbereiter, also ich konnte begleiten auf dem Ganzen. Ich habe zugelassen, wie gesagt, die brutalen Impulse mit dem Ball aus Hoffenheim habe ich irgendwann zugelassen, mit den Impulsen, die wir aus Philadelphia mitgebracht haben, mit der Mannschaft, mit den Kapitänen, die ich dann einfach in ihre Kraft gebracht habe. Das war mein Job. Aber ich war nicht der Grund für den Erfolg. So, mhm. Das waren alle zusammen. Und das ist, glaube ich, das, wo die Fehler, ja, dann egal mit welcher Mannschaft, ihr werdet wieder das schaffen. So, doof gesagt. So, und das sind natürlich Sprüche, die einfach keinen Halt haben in dem Sinne. Und da gebe ich dir vollkommen recht, das ist eine brutal schwierige Situation für alle, einfach überhaupt damit klarzukommen, mit diesem, ah, okay, jetzt wird's genauso erfolgreich. Nee, Erfolg kann dies ja auch ganz anders definiert sein, mit dieser Mannschaft zum Beispiel. Und dementsprechend sich darüber bewusst zu sein und auch über die eigenen, boah, ich würde mir das wünschen, das habe ich nicht. So, und dann auch überlegen, okay, was spreche ich wie, wann an? Und da bin ich schon jemand, der auch gerne Klartext wählt und sagt, hey, vielleicht fehlt uns da noch ein Ingredient, vielleicht fehlt uns da noch eine Zutat, vielleicht müssen wir wirklich was verändern. Weil einfach alles so laufen lassen kann man im Erfolgsfall gut, aber auch letztes Jahr mussten wir viele Dinge immer wieder anschrauben und auch Sachen verändern, um dann Erfolg zu haben. Deswegen, ich bin kein Freund davon, Veränderungen nicht ins Auge zu schauen und auch mal Anpassungen vorzunehmen, wenn man vielleicht mal falsch lag in der einen oder anderen Person, dann ist es halt so. Aber diese Offenheit dafür zu haben, zu sagen, okay, das ist jetzt kein Selbstläufer. Ich glaube, das, was du sagst, was am wichtigsten ist, ist kein Selbstläufer. Und wenn es kein Selbstläufer ist, sind nicht die Spieler schuld. Nein, das ist die falsche Ausgangslage. Hm. Sondern es ist immer Trainerteam und Spieler und Gesamtverein, Konstellation mit Leitung und so weiter. Und da, wenn das alles harmoniert, dann kannst du brutale Erfolge haben. Wenn irgendwo Störfelder sind, wird es immer auswirken auf die Erfolge.
Und natürlich ist der Weg ja irgendwo das Ziel, weil du das Ergebnis nicht immer kurzfristig beeinflussen kannst. Ne? Das ist ja auch, über die Saison gesehen, kann es ja auch noch eine sehr erfolgreiche Saison werden. Ne?
Also wenn ich mich über das Ergebnis definieren würde, dann wäre ich genauso ein Trainer, der überlegen würde, jetzt habe ich die super Taktik und jetzt ziehen wir das Spiel, weil ich das 5-4-1 entwickelt habe und dadurch machen wir das. Das ist ja genau das. Aber das ist es nicht. Ich bin, also die, wenn ich mich frei mache von Ergebnissen, dann kann ich halt auch in der Niederlage meinem Mann stehen. So, und darum geht's. Und da will ich nicht sagen, dass ich perfekt bin oder irgendwie sage, dass eine Niederlage mich nicht treffen würde. Nee, gar nicht. Aber mich davon frei zu machen, dass ich nicht der Grund für die Niederlage bin, aber auch genauso nicht der Grund für den Sieg. Sondern es gibt ganz, ganz viele Synergien, die kommen müssen. Und ja, ich bin dafür da, dass alle ihren Platz haben. Und dass der Weg und der Spirit frei ist für die Energie, dass sie fließen kann, dass das Spiel, dass die Mannschaft performen kann, dass wir ein Ergebnis haben können. Das ist mein Job. Aber ich bin nicht der Grund dafür. Und ich glaube, das ist der Irrtum, dem viele manchmal unterlaufen sind. Und da weiß ich gut genug, dass ich nicht der Grund für den Erfolg bin. Wenn ich jetzt einen was auch immer Ligisten übernehmen würde, wäre nicht automatisch der Erfolg verbucht, nur weil ich davor ein paar Mal gewonnen habe. Das ist nicht richtig. Sondern es ist immer ein Zusammenspiel aus Spielern, Trainern, Verein. Und ich kann ein Wegbereiter sein, aber ich bin niemals der Grund dafür.
Und dennoch würde ich sagen, hast du schon auch jetzt Erfolg in deiner Trainerkarriere gehabt. Wenn jetzt junge Trainer oder auch Trainer, die schon länger Trainer sind, aber gerne von dir ein paar Tipps haben wollen würden, wissen wollen würden, welche Anpassungen machst du, worauf achtest du, was wären so Dinge, die du denen raten würdest?
Das Erste, was ich ihnen raten würde, ist, keine Tipps anzunehmen.
Also, sehr gut.
Das klingt halt so nach dem Motto, ich habe euch was zu sagen, das stimmt ja nicht.
Ja.
Weißt du, wenn junge Trainer Fragen haben, sollten sie gute Leute haben, denen sie Fragen stellen können. Mentoren im Fußball, außerhalb des Fußballs, gute Trainerkollegen, einfach Vertraute, mit denen sie drüber reden können und diese Fragen stellen können. Und diese Neugierde wird sie auch dazu kommen, dass sie, hey, wieso fühle ich mich gerade so nach der Niederlage? Wieso fühle ich mich gerade so nach dem Sieg? Wieso habe ich das Problem mit dem Co-Trainer? Wieso macht er nicht das, was ich will? Solche Kleinigkeiten so. Das sind ja einfach alles Dinge, die besprochen werden müssen. So, und dafür wünsche ich mir für jeden Trainer, dass er eine Chance hat, sowas zu reflektieren mit jemandem. Aber jetzt irgendwem, ich sage immer, wenn jemand nicht hungrig ist, bringt das überhaupt nichts, dem irgendwas zu erzählen. Wenn bei mir einer anruft und sagt, hey Tobi, ich möchte gerne was lernen und ich habe eine Frage, ich werde immer den Hörer annehmen, bin ich gerne, aber ich freue mich total drüber, weil ich weiß, es sinkt in das Herz ein, die Antwort. Mhm. Aber wenn einer nicht fragt, dann weiß ich, das bleibt irgendwie oben und dann sagt er vielleicht noch Danke und Tschüss und gut ist. Aber wenn jemand wirklich sich öffnet für Feedback, so, dann kann ich sagen, dann wird es auch im Herz ankommen, dann wird auch ein Fortschritt da sein, eine Reflexion. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann bringt nichts. Also bringt nichts. Weißt du, was ich meine? Ich brauche keinen, ich will nicht irgendwem was erzählen. Wenn der Podcast hier, wenn jemand hört und eine Frage hat, dann stell die Frage. Das ist das, was wichtig ist. Und wenn du eine Frage über dich selbst hast, stell dir die Frage. Das sind das, was wichtig ist. Es geht nicht um Tipps und irgendwelche Ratgeber und irgendwelche 7 Leitsätze von XY und Prinzipien und so. Nee, das müssen deine Prinzipien sein. Nimm bitte nicht die von jemand anders. Ja. So, und wenn du da mal eine Idee hast, nimm sie mit, aber mach's deine eigene.
Wie hast du denn dann gelernt, dich vielleicht auch selbst zu reflektieren? Oder war das immer schon bei dir so vorhanden? Wie ging's da in deiner Karriere?
Ja, ich bin vom Typ her, würde ich sagen, neugieriger Typ. Manchmal bin ich mir gar nicht so bewusst, aber ich habe damals bei Hannes Wolf mal hospitieren dürfen über unsere Kooperation mit Hombruch. Und der hat mir, letztens habe ich getroffen auf der Trainertagung in Frankfurt. Er sagte, er hat noch nie ein Hospital gehabt, der so viele Fragen gestellt hat. er sagte, ich wollte zum Training raus, du hast mir noch eine Frage gestellt. Okay. Das musste ich dann halt auch lernen, so vielleicht mal im richtigen Moment die Frage stellen. Das war dann auch mein Weg, so dieses Gefühl dafür zu bekommen, wann ist der richtige Moment und so weiter. Aber einfach diese Neugier zu haben, zu fragen, aber dann halt auch Fragen über dich selbst. Und ich glaube, dafür die Chance besteht jeden Tag zu sagen, hey Co-Trainer, wie siehst denn du das? Oder Athletiktrainer, wie siehst du das? Oder Sportpsychologe? Oder es gibt ja 1000 Leute, Akademieleiter, was ist dein Feedback zum letzten Spiel? So, und einfach so kleine Fragen, das heißt ja okay. Und dann sammelst du es zusammen, ohne dass du jetzt irgendwie ständig dich hinterfragst, 28 Mal. Aber einfach dieses, hey, ich nehme diese Feedbackpunkte zusammen. Und dann gibt es natürlich irgendwann Menschen, die werden dir über den Weg laufen in deinem Leben. Jeder hat eigene Menschen da, die einem richtig als Mentor dienen. So, und das sind auch, ich finde, das ist wie eine Seelenabsprache. Das sind Menschen, die sind dafür da, um dir weiterzuhelfen für eine gewisse Zeit. Es kann sein für 5 Jahre, kann sein für 10 Jahre, kann sein für 1 Jahr. Das sind am Anfang die Eltern und dann irgendwann kommen auch andere Menschen in unser Leben. Das kann ein Coach sein, das kann eine Freundin sein, es kann wer auch immer sein. Und ich habe da einfach richtig Glück gehabt, dass ich über die Jahre immer Menschen hatte, die ich angezogen habe in mein Feld, mit denen ich mich ausgetauscht habe. Und jetzt aktuell habe ich auch jemanden, mit dem ich ganz viel im Fußballerischen halt Mentoring mache, wo der mir halt ganz einfache Fragen, mit dem ich die durchspreche. Und ich habe auch einen Coach, wo es um emotionale, persönliche Themen geht, wo ich auch Dinge anspreche. Und der, zu den beiden gehe ich immer wieder, wenn ich Anliegen habe, alle 2-3 Wochen oder was auch immer, und mache halt Termine mit denen 2-3 Stunden, um Sachen durchzusprechen, um dann eine Reflexion, ein Bewusstsein darüber zu bekommen, wie ich ticke und was könnte ich vielleicht verändern in der Situation und wie könnte ich das nächste Meeting angehen. Und da habe ich ganz bewusst den Weg gewählt, dass ich da 2 Leute habe, auf die ich mich verlasse. Aber natürlich gibt's auch andere Varianten. 5 sein oder es können ein Team sein oder auch zum Beispiel Sportpsychologe hier, dem bin ich viel im Austausch. Also es gibt ganz verschiedene Varianten. Manchmal ist auch dein Co-Trainer dein bester Begleiter, der dir immer wieder spiegelt und letzterweise mal einen auf den Hinterkopf gibt, wenn du wieder irgendwelche Ideen hast oder irgendwie zu verbissen bist. So, das gibt's ja. Aber diese Offenheit zu haben und sich das Umfeld zu kreieren, ich glaube, darum geht's mir. Und ich habe halt einfach eine besondere Offenheit dafür, das merke ich im Vergleich zu anderen und freue mich einfach, sobald auch nur eine Frage gestellt wird, so wie bei den Spielern, wenn einmal dieses Support, ey, jetzt ist recht, ja, wir schaffen das. So, wenn das einmal echt kommt, dann ist der Samen gesät. Beim Trainer genauso. Wenn der einmal kommt und sagt, ja, was glaubst denn du? Dann weißt du, boah, krass, okay, der konnte jetzt einmal wirklich sein Ego zur Seite lassen und der hat einfach gefragt. Und der Spieler auch, der konnte jetzt einmal sein Programm mit, ey, du bist schuld, zu, ey, wir schaffen das. Und wenn diese Tür einmal aufgeht und da jemand da ist, dann finde ich es immer geil, das zu unterstützen, ob ihr das jetzt seid von der Fußballtraining oder ich jetzt als Trainer oder wer auch immer. Ich glaube, dann wird auch jeder, wenn dieses ehrliche, offene Spüren und diese Neugierde für die eigene Entwicklung da ist, wird das jeder spüren, dann werden sie auch die Fragen beantworten. Dann wirst du auch merken, welche Menschen dir wichtig sind und welche dir auch richtig Feedback geben können. Dann, das ist so die Grundessenz vom Ganzen.
Dann kommt man auch in den Austausch, ne? Dann ist es nicht einfach ein Abklopfen von Egos, sondern man legt die ab und dann fängt man an zu diskutieren über Themen, wertfrei von der eigenen Meinung, die ja dann geändert werden kann. Ne? Das ist doch wahrscheinlich das, was du sagst, dass man einfach ablegen muss, seine Denkmuster, dieses weiße Papier und dann miteinander sprechen, reflektieren, oder?
Also das. Ja, was ich zum Beispiel merke, ist genau das. Also damals in Leipzig haben sie das immer gesagt schon. Gesagt, wenn deine Festplatte zu voll ist, kannst du die Philosophie nicht mehr lernen. Wenn du schon glaubst, du weißt alles, hast du keine Chance, Vorwärtsverteidigung zu verstehen, als Beispiel. Und so sehe ich es genauso, wenn du als Trainer 15 Jahre im Business bist und denkst, deine Festplatte ist schon voll oder dein Harddrive ist schon zu voll von irgendwelchen Dingen, die du gesehen hast und hat geklappt, hat nicht geklappt. Mhm. So, sagen wir mal, jemand, der 15 Jahre immer so die Klasse halten musste und ist halt so programmiert, dann merkst du halt, okay, oder 15 Jahre 5-3-2, dann ist es so geblieben. Ja, ich habe auch mal 5-3-2 gespielt, aber ich habe mich entwickelt. So, ohne jetzt zu sagen, 5 liegt an 5, das meine ich jetzt nicht.
Genau, du kannst ja auch wieder zurückgehen, ne, mit einer anderen Erkenntnis.
Nur als symbolisch, in dem Moment. Und ich glaube, das ist das, dass wir Trainer häufig unsere Festplatte voll machen oder Angst haben, dass da was draufkommt, was nicht draufkommen sollte. Einfach dieses zu sagen, hey, nein, ich weiß nichts. Und voll cool, wo ich stehe, voll dankbar für, aber vielleicht kommt morgen was ganz Neues. Und diese Leere, einfach den Kopf mal auszuleeren. Einmal macht, also das Einzige, was ich sagen kann, bildlich, macht eure Festplatte leer. Nehmt euren Computer, das ganze Ding, wipe it out, einfach leer machen das Ding und das Gleiche mit dem Kopf. Klingt einfach als gesagt, kann man zum Beispiel Meditation machen oder Dinge der Stille, Sachen, die helfen, um den Kopf freizukriegen. Da gibt's ja vernünftige Ressourcen auch für, die einem helfen, in diesen Kraft zu kommen, in diesen Raum, wo auch Neugierde, Kreativität gesparkt wird. Das passiert nun mal nicht, wenn ich 28.000 Bücher lese und ständig nochmal das Spiel nochmal gucke, sondern eine richtigen Dosis, ja, aber dann auch wieder White Paper, leeres Blatt Papier und einfach mal eine Stunde spazieren gehen. So, und das ist, glaube ich, das Wichtigste, um dann wieder in diese Selbstführung zu kommen und diese Neugierde auch wieder zu haben, weil wenn ich natürlich den ganzen Tag nur Fußball gucke, dann wird es schwierig. Aber wenn ich zwischendurch immer wieder auch mal eine Stunde spazieren gehe oder einfach mal meditiere oder einfach mal was auch immer, was mache, Squash spiele, wo auch immer ich Bock drauf habe, dann werde ich wieder aus diesem Kopf rauskommen, ins Herz. Sport sowieso, Sport geht immer ins Herz. Deswegen liebe ich den Fußball so sehr, weil es so eine Herzenssportart ist. Du kannst es nur mit dem Herzen spielen. Kannst schon ohne, aber es sieht halt scheiße aus und macht keinen Spaß zu gucken. Aber wenn du es mit Herzen spielst, dann ist das ganze Stadion dabei.
Ja, und Fußball ist ja in dem Sinne kein Einzelsport, ne? Du bist abhängig auch von deinen Teammitgliedern und dadurch hast du ja auch diese Verbindung auch als möglicher Weg, um zu gewinnen. Es gibt ja nicht nur diesen einen Weg, sondern es gibt auch diesen Weg über Verbindungen halt zu gewinnen. Ja, ich glaube, wir kommen langsam zum Ende. Jetzt würde mich jetzt noch als letzte Frage interessieren. Was hast du denn Hannes Wolf alles so gefragt, dass er gesagt hat, das waren so viele Fragen?
Das weiß ich schon wieder gar nicht mehr. Aber ich weiß noch damals, das war ja wirklich lange her jetzt, 2016 wahrscheinlich, also 8 Jahre. Ja, damals war ich ganz an so taktischen Dingen so, da war ich so in dieser Phase so, ey, vielleicht nächste Mourinho, so Nagelsmann, so ja, hier nochmal Matchplan anpassen und so. Da habe ich ihn, glaube ich, durchlöchert mit so taktischen und Trainingssteuerungen und so und diese ganzen fachlichen Dinge. Und es war auch eine Phase, wo ich drin war, wo ich ganz viel so dieses taktische, oh, das ist ganz wichtig und wenn ich die richtige Taktik habe, dann gewinne ich und so. Und ja, alles wichtig, aber nicht das Wichtigste. So, und da zu der Erkenntnis bin ich dann gekommen, auch über solche Gespräche. Weil irgendwann war es Hannes Wolf halt auch mal genug, hat er auch mal genug gehabt, so von meinen taktischen Fragen oder meinen, wie macht man Training und so. Und das hat mir aber dazu geführt, dass ich irgendwann dieses Kapitel Taktik, Training, konnte ich einfach sagen, hey, jetzt habe ich eine gute Basis, ich bin offen für Neues, aber es ist ein gutes Kapitel. Und jetzt kann ich mich auch wieder anderen Dingen widmen. Und jetzt habe ich einfach die Chance in meiner Karriere, stehe ich jetzt an einem Punkt, wo ich mich anderen Dingen widmen kann, weil ich einfach überragendes Trainerteam habe, das sich um diese Dinge kümmert, weil ich einen gewissen Standard dort habe und immer noch jetzt Leute kennenlerne auf einem hohen Niveau, die mir noch helfen können, noch besser zu werden. Und jetzt kann ich mich um Thema Leadership kümmern, Selbstführung, emotionale Stabilität in wichtigen Momenten, gute Entscheidungen treffen unter Druck. Weil das ist das, was ich meine, ist der Game Changer auf dem Weg, ich sag mal, auch vor 50.000 die richtige Entscheidung zu treffen.
Ja, wer jetzt noch nicht genug hat von Tobi und seinen Inhalten, es gibt in der Oktoberausgabe von uns einen großen Artikel auch über die Trainingseinheiten, die wir mitgenommen haben. Und da musst du mir vielleicht helfen. Es gibt eine Matchplan-Konferenz im November in Köln. Da hältst du einen Vortrag. Worum geht's da?
Ja, genau, der Daniel Memmert hat mich da eingeladen, der Professor. Da werde ich einen kleinen Workshop machen zum Thema Leading by Heart, also genau die Themen aus heute. Quasi, wie kann ich mit der Intuition, mit dem weißen Blatt im Kopf, wie kann ich damit führen? Wie geht das überhaupt so? Wie mache ich's? So, da wird es einen kleinen Workshop zu geben und ich glaube, dann bin ich noch auf einer Podiumsdiskussion. eingeladen. Da bin ich gespannt, worum es da geht. Das wird dann der Daniel, denke ich, moderieren. Hm. Genau, und worauf ich mich auch mega freue, ich denke, es wird den einen auch interessieren, ist einfach, demnächst wird eine Doku rauskommen über unsere Double-Triumph, womit gefilmt wurde, Ansprachen, Trainings, Spiele, und das ist auch für mich Wahnsinn, das nochmal sehen zu dürfen. Und ich glaube, die kommt zum Youth League Start raus. Auch geiles Los mit Göteborg, wo es direkt auswärts losgeht. Also ja, Wahnsinn, was sich getan hat in den letzten Monaten.
Ja. Tobi, danke dir und viel Erfolg noch.
Danke.